Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Also bevor wir anfangen, muss ich dir jetzt erzählen, du wusstest, dass ich eben voll im Stress war, dass ich rechtzeitig komme. Und ich habe es geschafft, innerhalb von 5 Minuten nicht nur rechtzeitig in der Wohnung zu sein, sondern auch einen Handwerkertermin unterzukriegen. Krass, oder? Richtig erwachsen.
Hä, Moment, wie in 5 Minuten einen Handwerkertermin umzukriegen? Also telefonisch abzumachen quasi?
Nein. Also der stand vor der Tür und hat gesagt, er soll jetzt die Heizung machen. Und ich habe gesagt, okay. Ja, ich habe nur 5 Minuten, dann muss ich in der Aufnahme sein. Er hat gesagt, kein Problem, kriegt er hin. Und okay. Um 59 war er fertig.
Wow, das nenne ich mal
also es ist nicht mein
Effizienz.
Verdienst, aber
aber ich schmücke mich trotzdem damit.
Ja. Ich hatte schon so richtig Herzklopfen. Ich wusste, dass es richtig schwer war, dass wir diesen Termin, also wir alle, die hier in dem Haus wohnen, diesen Termin bekommen. Mhm. Ich habe das in der Gruppe schon mitbekommen und deswegen habe ich gedacht, wenn ich den jetzt abwimme, dann werden alle sauer sein.
Naja, aber ich glaube, für Höhenmeter pro Kilometer hätten sie es auf jeden Fall akzeptiert und verstanden, oder nicht?
Ich glaube, niemand in diesem Haus weiß, dass dieser Podcast existiert. Aber ich bin beeindruckt auch, wie schnell der war. Also ich muss echt sagen, ich bin beeindruckt.
Ja, das ist doch mega. Ist alles gut gegangen. Das freut mich. Also wir haben wirklich Punkt 17 Uhr warst du da. Muss ich jetzt auch mal festhalten kurz, ja.
Wie geht's dir, Kimi?
Mir geht's gut. Ich habe gerade schon erzählt, ganz froh. Da kommen wir gleich zu einem sehr wichtigen Thema, was ich kurz anschneiden möchte. Ich habe all meine Sachen für das Hochzeitsoutfit zusammen. Das macht mich richtig happy. Meine Mama war eben da und hat mir ihren Janker mitgebracht. Das heißt, ich bin jetzt perfekt ausgestattet. Und in diesem Zusammenhang möchte ich einmal nochmal erwähnen, weil wir kriegen tatsächlich beide viele Nachrichten zu diesem Adidas-Dirndl. Leute, ich weiß natürlich, dass es das gibt. Das ist nicht an mir vorbeigegangen. Ich habe das Dirndl gesehen. Ich muss nur leider sagen, es ist jetzt nicht zu 100% mein Geschmack.
Und es passt jetzt auch nicht so gut zur Hochzeit, oder?
Wollte ich gerade auch noch sagen.
Wenn du das Weiße anziehst, weiß ich nicht. Und das Schwarze sieht ein bisschen nach Beerdigung aus. Also
ja, ich weiß nicht. Also ich finde, das Schwarze würde noch gehen irgendwie. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, erstens wird es mir nicht stehen und zweitens finde ich irgendwie, ist es kein Hochzeitsoutfit, oder?
Also ich finde das Dirndl schon extrem cool. Ich meine, ich habe es dir selber vor, ist jetzt aber auch schon lange her, wahrscheinlich 1,5 Monaten geschickt. Ja. Ich finde, es ist sehr, sehr schön, aber ich kann dich total verstehen. Und ich glaube auch, für eine Hochzeit ist es vielleicht nicht das geeignetste. Und so gern wie auch immer die Brands tragen, die uns sponsoren, es gibt tatsächlich auch Tage im Jahr, wo wir richtig froh sind, wenn wir mal nicht, oder?
Das ist auch noch ein guter Punkt, richtig. Also ich muss wirklich sagen, es ist okay, mal einen Tag lang keine 3 Streifen zu tragen. Ich bin aber gespannt, weil die Anna wird auch da sein und die hat letztens ein Bild mit diesem Dirndl gepostet. Also vielleicht trägt es ja die Anna oder die Lisa, eine von beiden. Mal schauen, ich bin gespannt.
Aber auch da wäre es dann nicht so cool gewesen, wenn ihr alle 3 das gleiche anhättet. Ich glaube, das kennt auch jeder, dass man nicht wohin gehen will und dann, ach, cool, gleiches Kleid.
Ja, also genau, das so viel dazu noch ganz kurz. Aber um zu deiner Frage zu kommen, mir geht es sehr gut. Ja, ich jetzt mal unabhängig von diesem Hochzeitsoutfit ist bei mir eigentlich gerade wirklich, selbe Antwort wie letzte Aufnahme, eigentlich alles. Okay, wie geht's denn dir? Was macht der Gesundheitszustand?
Ja, ich bin endlich fast gesund. Ich war heute auch meine erste halbe Stunde laufen, aber das nehme ich nachher zum Training der Woche mit.
Okay.
Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir ein bisschen vorproduzieren. Also die Folge wird eine Woche später erscheinen, als wir sie aufnehmen. Also ich war jetzt sehr, sehr lange krank, aber jetzt auch nicht so lange. Das muss man vielleicht da fairerweise zusagen.
Ach so, ja.
Und auch wenn es mir vorkam wie einen Monat, es war jetzt kein Monat, deswegen will ich das nur kurz sagen, aber ja, ich bin froh, also ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, ja, es könnte fast geschafft sein und dann ist es immer und immer besser geworden und jetzt fühle ich mich schon echt gut.
Sehr schön, das freut mich. Bin ich aufs Training der Woche gespannt, aber schön, dass du wieder quasi zurück bist und laufen darfst allmählich. Das sind doch gute News. Das war letztens, wo wir aufgenommen haben, das ist ja in dem Fall
noch
nicht
weit
so lange
weg.
Da war es wirklich noch weit weg, muss ich wirklich sagen, ja.
Ja, doch.
Sehr schön.
Ja, ich habe dich jetzt vor der Aufnahme gar nicht gefragt, was du uns für eine Rubrik mitgebracht hast.
Ich
würde tippen
sagen,
auf den Laufsong. Okay, hätte ich gar nicht fragen müssen. Willst du uns den Laufsong gleich einleiten?
Echt? So wild sind wir heute. Okay.
Der Laufsong der Woche.
Ich muss noch eine Sache sagen, das fällt mir jetzt in dem Zusammenhang Laufsong ein. Meine Mama hat ein bisschen geschimpft mit mir, die war ja vorhin zu Besuch da und ich habe nicht klar gemacht in der letzten Aufnahme, weil ich habe ja gesagt zum einen, dass ich Wiesn oder dass ich ja doch Wiesnhits und die ganze Schlagermusik sehr gerne mag und erst sehr wenig später oder nur wenig später habe ich dann in den Mund genommen, meine Mama und ich haben denselben Musikgeschmack und das hat ihr nun mal gar nicht gepasst. Und sie möchte da schon nochmal klarstellen, meine Mama mag diese Art von Musik gar nicht. Das war ihr ganz wichtig, das nochmal hier erwähnt zu haben. Deswegen möchte ich es nochmal sagen. Also meine Mama mag diese ganzen Wiesnhits da und so überhaupt nicht gerne. Genau, ich glaube jetzt zwar, ja, ich habe auch zu ihr gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viele das, denen das oder wie vielen das aufgefallen ist, aber um es nochmal gesagt zu haben.
Aber schau, ich kann da gleich mit reingrätschen. Die Mimi hat mich auch angerufen. Ihr war wichtig, dass ich klarstelle, sie ist ein Naturtalent. Das sollte ich einfach nochmal dazugeben, ja.
In welchem Zusammenhang oder ganz allgemein?
Ganz allgemein, du hast. Und ich habe gesagt, nein, Mimi, das werde ich nicht im Podcast sagen, aber jetzt, wenn die Vorlage so gut ist, dann kann ich es unterbringen.
Ja. Hallo, ich bin so Mimi gut. Und ich bin generell ein Naturtalent. Aber ich finde, das ist sehr schön, wenn man sowas von sich behauptet. Das Zeug.
Naja, generell, es war schon auf Handball bezogen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich Naturtalent sagen würde, weil ich habe dann mit ihr diskutiert, aber Mimi, du spielst doch schon lange, du trainierst doch. Man hat sicher eine gewisse Art von Talent, aber man trainiert ja auch, um besser zu werden. Es war dann so eine Grundsatzdiskussion, aber sie war da relativ stur.
Ja, aber das finde ich cool. Das zeugt von dem hegemannschen Dickkopf, dieses Hallo. Wie kannst du es wagen, diese Tatsache in Frage zu stellen? Aber,
ja, stimmt.
Gut, dann hätten wir diese zwei Dinge jetzt auch mal richtig gestellt, ganz wichtig. Zum Laufsong dieser Woche, was ganz anderes, kein Wiesnhit, keine Sorge. Es ist Love Story von Indila. Mhm. Dieses Lied kennt man jetzt wahrscheinlich so vom Namen her nicht. Das ist aber, der läuft hier und da schon mal auf so einem Social Media Reel. Und der wurde mir gestern durch Zufall aufs Ohr gespielt und ich fand ihn eigentlich ganz schön. Deswegen dachte ich, bringe ich den doch mit. Hat jetzt aber keine besondere Historie.
Mhm. Also wenn man ihn von Social Media kennt, habe ich ihn bestimmt auch schon mal gehört.
Ja.
Also ich würde jetzt mal einfach tippen, dass es ein Liebessong ist. Einmal den Titel nach, kann das sein?
Weiß ich nicht. Okay. Ich muss ja wirklich sagen, das ist, finde ich, eine interessante Frage. Hört man auf den Songtext oder hört man auf die Musik per se? Also wonach entscheidet man, ist das ein guter Song oder nicht? Weil ich muss sagen, ich achte sehr selten auf den Text. Also bei mir ist es komplett 100% die Melodie, der Rhythmus, was auch immer, der mich überzeugt.
Das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite, ich hatte auch schon mal einen Song, den ich gut gefunden habe und dann habe ich irgendwann auf den Text gehört und gedacht, oh Gott, nein. Deswegen, ich würde schon sagen, ich achte auf beides.
Ja, aber ich fand das früher, das gibt es ja auch tausendfach schon ausgeführt auf Social Media und so, diese coolen Videos, wo man einfach Leute sieht, die, oder wenn man halt früher zu irgendwelchen Songs wie 50 Cent irgendwie so Candy Shop oder sowas so richtig mitgesummt hat und gar nicht so richtig auf den Inhalt hört und sich das dann irgendwann mal bewusst macht, was der gute Mann da eigentlich singt. Aber keine Ahnung, ich kann dir gar nicht sagen, was genau der Inhalt von diesem Lied jetzt ist, ob es per se jetzt wirklich ein Love-Song ist, aber auf jeden Fall ist es ein ganz gutes Lied. Hast du denn auch ein Lied dabei?
Ich mache wieder die klassische Ida, also ich bringe nur das Training mit und nur wenn ich noch trainieren kann, dann kommt der Song.
Okay, was ja heute ganz gut ist, dann haben wir zumindest mal mehr Rubriken, aber in dem Fall dann Verschiedenstes abgegrast.
Ja, das
stimmt. The stage is yours, Ida. Was ist dein Training der Woche?
Das Training der Woche.
Also es ist eigentlich super unspektakulär, aber weil ich jetzt echt lange darauf hingefiebert habe, wieder laufen gehen zu können, weil ich ja tatsächlich seit der WM keinen Meter laufen war und es heute jetzt endlich soweit war, ist heute diese 40 Minuten, bin ich gelaufen, ist es mein Training der Woche. Ich bin 40 Minuten unter 140 Puls gelaufen, um sicherzugehen, dass ich mich nicht überanstrenge. Und bin hier in den Wald gelaufen und es war so richtig, also es hat den ganzen Tag eigentlich unten in der Stadt geregnet und hier war man bei mir in der Wohnung so voll über den Wolken. Und es war so nebelig, man konnte halt eigentlich nichts sehen. Und ich finde das so schön im Wald. Also es ist mir dabei erst so richtig bewusst geworden, wie sehr ich das genieße, wenn man im Wald laufen geht und es so nebelig und feucht und alles ist, dass man so richtig nicht nur dieses Herbstgefühl hat, sondern ich finde, man nimmt den Wald nochmal viel krasser wahr, als wenn man halt bei schönem Wetter durch den Wald läuft. Und das habe ich irgendwie sehr genossen. Natürlich auch die Tatsache, dass ich wieder laufen kann. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es hat sich gut angefühlt, nachdem ich so ein Dreiviertel Wochen keinen Laufmeter gelaufen bin. Es hat sich schon so angefühlt, als wenn ich das nochmal von vorne lernen muss. Aber ich habe es trotzdem sehr genossen.
Hast du dann dementsprechend, wenn du sagst, du hast den Wald so intensiv wahrgenommen und alles drumherum, keine Musik gehört?
Nee, aber ist auch nicht eine bewusste Entscheidung gewesen. Ich habe, meine Kopfhörer sind kaputt und ich habe mir die ganze Zeit vorgenommen, ich bestelle mir neue, noch bevor ich wieder anfangen kann zu trainieren. Und das habe ich dann aber erst heute gemacht, nachdem ich das erste Mal wieder laufen konnte. Also ja, das war keine bewusste Entscheidung, aber es war echt ganz schön. So.
Sehr schön. Also nochmal, es freut mich sehr, dass du zurück bist im Laufen. Langsam, aber stetig.
Sehr langsam.
Also halt, ich meinte damit eher mit vorsichtigen, mit oder wenig Länge oder wenig Dauer, um da ganz, ganz langsam wieder reinzufinden. Aber ja, das ist doch schön. Das ist so ein, ich weiß nicht, auch wenn sich der erste Lauf nach einer Weile immer so ein bisschen anfühlt, als wäre man der erste Mensch, der läuft, ist das irgendwie trotzdem immer ein cooles Gefühl, dass man wieder das machen darf, was man ja so vermisst hat. Das kann ich gut nachvollziehen. Sehr schön.
Ja, es ist irgendwie so faszinierend, wenn man dran denkt, wie viel Zeit man laufen verbringt, wie viel Zeit man im Training verbringt, allein wenn man auf das Jahr schaut oder meinetwegen, keine Ahnung, seit ich angefangen habe, Laufen wirklich ernsthaft zu verfolgen, so mit 13, 14, wie viel Zeit man damit verbringt und trotzdem kann es passieren, dass man das nach anderthalb Wochen, es fühlt sich an, das fängt man komplett von vorne an, das ist schon verrückt.
Ja, kann auch frustrierend sein, muss ich sagen, weil das ja wirklich so schnell, so offensichtlich ist oder zumindest. Also ich finde, man findet dann sehr schnell auch wieder rein so in diese Routine.
Aber
es ist schon so der erste Lauf nach der Saisonpause oder wenn man länger krank war oder was auch immer, ist schon immer erstmal so ein, boah, okay, jetzt muss ich mich so ein, zwei, dreimal richtig oder durch so eine zähe, durch so was Zähes durchbeißen, bis ich wieder bei diesem schönen Gefühl des Einfachlaufens bin. Ja, kann ich schon verstehen. Aber nichtsdestotrotz, du bist zurück, das ist doch sehr schön. Das sind auf jeden Fall positive Nachrichten, die wir so mitnehmen.
Ja, doch, finde ich auch. Ich bin auch, ich glaube, das Frustriertsein, das kommt erst so nach 3, 4 Tagen wahrscheinlich, wenn die Dankbarkeit dann vielleicht vorbei ist, dass man wieder laufen kann, dann kommt das so ein bisschen. Ich glaube, morgen werde ich immer noch froh sein, dass ich, wenn ich den morgen mich immer noch gut fühle und wieder laufen gehen kann, aber so ab dem 3., 4. Tag ist es dann wahrscheinlich so, dass ich denke, na toll, es fühlt sich immer noch so schwer an. Aber ja, ich glaube, das geht gerade im Herbst so vielen so, es sind so viele krank. Das wird.
So ist es. Und ja, ich würde tatsächlich jetzt schon ganz flüssig überleiten in unsere heutige Community-Frage. Was meinst du? Oder gibt's noch was? Haben wir noch was zu besprechen davor?
Nee, mach das gerne.
Okay.
Die Community-Frage.
Wir haben heute eine sehr, sehr schöne Community-Frage mitgebracht von der Lena. Und Lena sagt oder fragt, ich baue es ein bisschen auf oder aus, weil, damit man es einfach ein bisschen besser einordnen kann, die Frage. Versteht ihr euch persönlich als Extremsportlerinnen? Ich habe manchmal den Eindruck, die Trail- oder Ultra-Bubble mit ihren quasi normalisierten langen Distanzen auf teilweise sehr anspruchsvollem Gelände verzerrt den mentalen Eindruck von dem, wie extrem die Leistungen sind, die von vielen Athletinnen und Athleten im Sport gezeigt werden. In Klammern noch über den klassischen Leistungssportaspekt hinaus. Finde ich eine coole Frage.
Ich finde die auch sehr gut. Ich habe erstmal wieder damit angefangen, okay, Extremsport, was ist die Definition von Extremsport oder Extrem? Und klar, alles, was erstmal mit viel Risiko verbunden ist. Und das stimmt ja schon zum Teil. Also ich würde sagen, Rennen, die wirklich einen anspruchsvollen technischen Grad haben. Ich würde auch zum Beispiel das WM-Rennen da reinziehen, wo ich auf jeden Fall auf der Strecke beim Ablaufen ein paar Mal gedacht habe, boah, ich habe viel zu viel Angst. So Rennen oder Sky Races würde ich da dann schon reinzählen. Auf der anderen Seite ist ja die Trailrunning-Definition einfach, dass alles, was abseits der Straße ist, schon Trailrunning ist. Also wenn ich durch den Wald laufe und das kann mitten in der Stadt ein Wald sein und es kein befestigter Weg ist, dann ist es schon Trailrunning. Und das hat ja nun nichts mit großem Risiko oder Extremsport zu tun. Und deswegen finde ich, Trailrunning per se würde ich jetzt nicht als Extremsportart zählen, verstehe aber den Gedanken, dass gerade die ganz langen Strecken oder ganz technische Strecken da schon reinfallen können. Allerdings liegt es vielleicht auch daran, dass ich es unterbewusst gar nicht so gern will, weil ich beim Trailrunning ja so wertschätze, dass dieser Einstieg, diese Einstiegshürde so gering ist, dass es so ein so einfacher Sport ist, den eigentlich jeder machen kann, weil es einfach so die einfachste Fortbewegung der Welt ist. Und wenn man das jetzt als Extremsport einstuft, dann habe ich das Gefühl, es ist gleich so viel Stufen schwerer zugänglich, dass ich das vielleicht unterbewusst auch gar nicht will. Wie ist es bei dir?
Das finde ich eine schöne Antwort. Also ich habe es auch natürlich, ich habe auch direkt mal so dieses Definitionsding so ein bisschen abgegrast. Und mein erstes Gefühl war so ein bisschen mit im Prozess der Auseinandersetzung mit der Frage, ich würde mich nicht als Extremsportlerin bezeichnen, weil ich es mir auch so aussuche, dass es nicht extrem ist. Also ich meine, gerade jetzt so hier meine Trainingsbedingungen, aber auch ganz generell, wo ich laufen gehe, das ist schon immer von mir so gewählt, dass ich weiß, es ist möglichst risikoarm. Es ist schon einfach per se oft ja relativ, ich sage jetzt mal, risikoarmes Laufen und so. Ich bin sehr selten irgendwo in Gebieten unterwegs, wo ich mir denke, boah, hier kann wirklich was passieren, wenn ich einen Schritt falsch setze. Deswegen suche ich mir schon das so aus, dass ich sagen würde, nein, ich bin keine Extremsportlerin, sondern ich bin Trailrunnerin und das auf Leistungsniveau. Ich glaube aber schon, dass es Versionen vom Trailrunning gibt, die in Extremsport reingehen können. Also sprich zum Beispiel Skyrunning. Je nachdem, wie technisch es ist oder wie anspruchsvoll es ist oder ganz generell Events, gibt es ja viele Läufe, auch Zermatt zum Beispiel oder keine Ahnung. Das würde ich sagen, je alpiner und je anspruchsvoller, desto mehr wird es auch extremer. Das wäre so ein bisschen meine Herangehensweise gewesen. Und deswegen glaube ich, ist es fast schon eine vielleicht sogar individuell auszulegende Antwort, je nachdem, wie man sich's aussucht. Also wir haben ja auch mal vor ein paar Wochen oder Monaten die Frage bekommen, würdet ihr euch als Alpin oder Alpinisten oder sowas bezeichnen, glaube ich, wo wir beide auch Nein gesagt haben, weil wir eben beide schon von der Tendenz her, du hast jetzt vielleicht eine Ausnahme gemacht mit deiner Saison dieses Jahr, aber tendenziell würde ich schon sagen, sind wir eher die Richtung Läufer beim Trailrunner und weniger der alpine Bereich. Und ich glaube aber, dass es schon auch Ausrichtungen oder Ausprägungen im Trailrunning gibt, die sehr in die alpine Richtung gehen, schon dieses Riskante ein bisschen mehr hervorheben, so ein bisschen diesen Risikoreiz auch kitzeln, was ja bei ganz vielen auch der Reiz an unserem Sport ist, so dieses Spielen mit der Ungewissen oder mit dem Riskanten oder auch mit einem gewissen, keine Ahnung, ja schon Risikofaktor. Und das würde ich dann sagen, ist schon so ein bisschen dieses Extremsportlertum, weil diese ganzen Extremsportarten, keine Ahnung, so Big Wave Surfing oder Freeskiing oder was auch immer, Downhill-Biken vielleicht ja auch auf eine Art und Weise, das ist ja schon alles, was kickt, was wo Risiko mit drin ist, wo Gefahr mit drin ist, was einfach schon so eine auf eine Art und Weise, atemberaubend ist, wenn man so will. Und ich glaube, das kann Trailrunning schon sein, aber das muss man dann bewusst wollen. So wäre so ein bisschen meine Antwort gewesen. Ja.
Ja, voll. Und du hast ganz recht. Also klar, meine Saison dieses Jahr war jetzt viel technischer, während du zum Beispiel viel laufbare Rennen gelaufen bist. Aber ich würde mich sonst grundsätzlich dir da voll anschließen. Ich glaube, so ein Stück ist auch bei uns beiden jetzt nicht der Gedanke, wir stehen an der Startlinie und denken, hoffentlich schaffe ich das heute. Also hoffentlich schaffe ich diese technischen Parts, hoffentlich überlebe ich in Anführungszeichen den Grad, sondern wir wollen so schnell wie möglich rennen. Und deswegen suchen wir uns wahrscheinlich eher Rennen raus, die dann nicht Extremsportarten sind. Aber ich finde zum Beispiel, je mehr ich über FKTs, also diese Fastest Known Times, nachgedacht habe, da, wo man halt echt dann auch noch dazu alleine unterwegs ist und das deswegen auch noch mal ein bisschen gefährlicher ist, da würde ich, glaube ich, das ein bisschen weiter sogar abstufen und schon eher sagen, okay, das ist jetzt Extremsport an irgendeinem Punkt, als ich das wahrscheinlich auf der gleichen Strecke sagen würde, wenn es ein Rennen ist. Und das ist eigentlich komisch.
Ja, interessant. Ja, gut, das macht schon, das stimmt schon. Die Rahmenbedingungen sind vielleicht auch noch ein Aspekt, die das Ganze anders in eine andere Richtung schieben. Aber ich glaube schon, dass einfach diese Grundunterscheidung in der Definition schon so ein bisschen die ist, wie man an den Sport rangeht. Weil ich glaube schon nach wie, also das geht ja auch so ein bisschen eher in meine Antwortsrichtung, aber ich glaube so diese Abgrenzung zu normalem Sport ist halt schon so ein bisschen diese Frage, wo übe ich einen Sport oder meinen Sport aus und wie gehe ich an ihn ran? Also so dieses, wenn ich jetzt jeden Tag auf den Isar Trails laufe, dann begebe ich mich ziemlich wahrscheinlich nicht in Lebensgefahr und ich bin jetzt nicht wahnsinnig riskant unterwegs, während ich aber schon, weiß ich nicht, bei einem Lauf am Berg, wenn ich an einem wahnsinnig anspruchsvollen Grat oder einer ausgesetzten Stelle bin, kann es schon auch sein, wenn ich da einen falschen Schritt mache, dass es lebensbedrohlich sein kann. Und deswegen glaube ich, es ist einfach schon so eine Herangehenssache, eine Definitionssache und so ein bisschen auch eine Identifikationsfrage. Also womit identifiziere ich mich und was möchte ich sein? Und tatsächlich möchte ich gar keine Extremsportlerin sein. Also ich möchte nicht mit meinen Läufen und dem Laufen per se irgendwie so eine hartgesottene, risikobereite Person sein, die halt den Kick sucht. Das haben wir schon mal so ein bisschen besprochen, sondern ich mag einfach beim Laufen schon oder liebe es gerade am Laufen, dass es eben so tatsächlich manchmal stupide ist und so stumpf ist und ich so ein bisschen mir erlauben kann, abzudriften. Und das ist, fällt weg, wenn es wahnsinnig anspruchsvolles Terrain ist. Und deswegen bin ich einfach per Definition auf keinen Fall eine Extremsportlerin, würde ich sagen. Ja.
Ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und ich würde mich auch nicht als Extremsportlerin identifizieren. Aber ich finde grundsätzlich diese ganzen Beschreibungen Extremsport, Leistungssport, Profisport, natürlich kann man sich bei all diesen Sachen das immer so auslegen, dass es genau so zu einem passt, wie man das will. Also es ist ja einfach schwer, da eine klare Definition und eine klare Abgrenzung zu machen. Und deswegen verstehe ich auch, wenn sich jemand, der halt das Extreme sucht, den Kick sucht, vielleicht auch das Risiko sucht, beim Trailrunning eher sagt, er macht das Traillaufen als Extremsport. Was ich aber noch als anderen Punkt ganz spannend fand bei der Frage, wo sie ja schon recht hat, ist diese ultralangen Strecken. Mhm. Sie hat, glaube ich, sich auch darauf bezogen, in dem einen Teil der Frage, dass einfach diese Dauer, also dieses ultralange Laufen, die auch extrem ist. Und das finde ich auch. Und es ist sicher auch in einer gewissen Art und Weise ein Risiko, aber es ist ja trotzdem ein anderes Risiko. Es ist eine andere Extreme, oder? Also Ich würde deswegen nicht eher Extremsport dazu sagen. Aber ja.
Guter Punkt. Das habe ich nämlich tatsächlich in meiner Antwort zwar aufgeschrieben, aber vergessen zu sagen, weil ich habe für mich jetzt persönlich aufgeschrieben, ich suche mir meist eher laufbare Events aus und laufe Distanzen im Rahmen zwischen 50 und 70 km. Das heißt, bei mir geht es ja auch nie, also bisher ist es noch nie vorgekommen, durch die Nacht oder wirklich über mehrere Tage hinweg, wie bei der Tour de Jean zum Beispiel oder was auch immer, wo dann dieses Extreme natürlich dann doch zunimmt, je länger und je unnormaler die Art und Weise eines Laufes ist. Und ich würde schon sagen, auch diese Backyard-Ultras oder was auch immer das ist, das sind schon dann Extrem-Events auf ihre Art. Also da geht es ja dann wirklich um dieses mentale Durchhalten immer mehr und so. Und deswegen würde ich sagen, da hast du schon einen guten Punkt, dass man da dann vielleicht doch auf eine Art und Weise von Extremsport sprechen kann, je mehr Ultra-Running es wird und je weniger Trail-Running es wird. Das kann schon auch sein, auf eine Art.
Ja, klar, bei der Tour ist man auch extrem lange eben auf sich dann komplett gestellt und viel allein. Also da hatte ich schon zeitweise auch wirklich Angst, also richtig Angst um Katharina. Nicht mal, weil das Gelände so technisch oder ausgesetzt war, sondern weil natürlich nach 70 Stunden Laufen die kognitiven Fähigkeiten extrem eingeschränkt sind. Und wenn du weißt, okay, sie läuft jetzt, wir sehen sie jetzt für 20 Kilometer nicht und sie ist komplett allein die ganze Zeit, das ist natürlich dann nochmal ein anderes Risiko, was da greift, als wenn man die Strecke jetzt einfach so in Etappen ablaufen würde beim hellen Tageslicht. Also es ist echt auch da wieder eine Frage der Rahmenbedingungen, oder?
Ja, und ich meine, da ist es ja schon auch so, das ist ja bei der Tour auch so ein bisschen den Läufern und Läuferinnen selber überlassen, wie sie sich einteilen und ob und wann sie schlafen, wie lange sie schlafen etc. pp. Das ist ja dann schon auch so eine, also bei dem Event jetzt, da läuft man 330 Kilometer bei der Vision, wo Katharina gewonnen hat letztes Jahr und so. Und da ist es dann wirklich auch eine wahnsinnig logistische Herausforderung. Und da ist es eben auch wahnsinnig wichtig, dass man sich eben gut kennt und richtig einteilt, weil alles andere kann ja schon auch sehr grenzwertig werden, wenn man dann irgendwo im Nowhere unterwegs ist und sich falsch eingeteilt hat, was auch immer. Und da ist es dann schon wieder dieses Extreme, diese Extrembeanspruchung des Körpers, Extrembeanspruchung der mentalen Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und deswegen, da kommt schon dieser extreme Begriff mit rein. Aber ja, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen eine Auslegungssache und so, wie man sich das aussucht. Aber weil ja die Frage so direkt gestellt ist, so dieses, würdet ihr euch persönlich als Extremsportlerin bezeichnen oder versteht ihr euch als solche? Da wäre jetzt meine Antwort auf mich bezogen, nein.
Ja, auf mich bezogen auch. Und klar, dass die langen Strecken, das hatten wir so oft schon, sind oft im Fokus, aber es ist trotzdem Trailrunning. Soll einfach trotzdem dieser leicht zugängliche Sport bleiben, der einfach nur abseits der Straße ist und wo auch 10 Kilometer Trailrunning sind. Es müssen nicht 110 Kilometer oder Meilen sein.
Ja, das ist Ich glaube, da, das haben wir ja schon so oft gesagt, dass wir auf keinen Fall Verfechterinnen von dieser Herangehensweise sind. Je länger und krasser, desto besser und extremer. Das auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich, also auch zum Beispiel dieser Zermatt Ultrax oder wie er heißt, dem habe ich mich dieses Jahr auch ein bisschen auseinandergesetzt. Und das wäre für mich wirklich so ein Rennen. Das habe ich mir durchgelesen und dachte mir beim Durchlesen, wow, ist mir ein Ticken zu krass einfach. Das ist ein krass anspruchsvolles Rennen. Da muss man auch gewisse Dinge mitbringen und sich quasi bewerben so.
Meinst du den Matterhorn-Ultrax?
Oh, Matterhorn-Ultrax, ja, tut mir leid.
Der startet oder finisht da nämlich zumindest, glaube ich. Ne? Aber das ist auch immer so unmittelbar vor der UTMB-Woche. Also ja, wenn genau. du den meinst, ich weiß nicht, es gibt ganz viele Ultrax. Aber
genau den. Mhm. Und da musst du ja irgendwie, da musst du ja ein Bewerbungsschreiben oder sowas. Oder zumindest musst du echt extreme Voraussetzungen mitbringen oder erfüllen, dass du dich da überhaupt anmelden darfst, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da wird jetzt nicht jeder einfach, darf sich da anmelden. Und das ist auch meiner Meinung nach richtig und wichtig. Weil ich zum Beispiel, muss wirklich sagen, habe da auch gesessen. Also nicht, dass ich mich anmelden wollte, aber ich habe mich mit dem Event ein bisschen auseinandergesetzt und habe mir dann auch gedacht, ich zum Beispiel würde mich da jetzt nicht sehen. Also ich, es gibt einfach ein paar Dinge und da geht's dann eben in dieses Alpine rein. Die sehe ich bei mir nicht erfüllt, weil ich mich da nie aufhalte oder sehr, 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 sehr selten. Ja, eigentlich nie. Und deswegen ist das schon einfach so ein bisschen so ein Herangehen und deswegen ist es so cool, weil Trailrunning das möglich macht, weil es halt so facettenreich ist, wie es ist.
Aber ich denke mir das eh so oft, also jetzt gar nicht mal nur bei so ausgesetzten Geschichten, sondern vielleicht auch Pitztal. Ich hatte da, glaube ich, auch die Diskussion mit einem Pärchen ganz kurz, als ich runtergegangen bin, als wir nochmal so ein bisschen Chasing Ida-Content gemacht haben, sind wir einem Paar begegnet. Und die haben kurz mit denen darüber gesprochen, dass da auch die Strecke lang geht im Rennen. Und die meinten auch, es ist total verrückt, dass sich hier jeder anmelden kann. Mhm. Und da habe ich halt auch gesagt, ja, finde ich auch. Und man hat die Diskussion ja schon recht oft, so cool es ist, dass man sich eigentlich zu fast jedem Rennen anmelden kann. Ich denke mir echt oft, auch wenn es laufbarere Trails sind, allein wegen der Streckenlänge oder der Beanspruchungsdauer, manchmal wäre es echt gut, wenn es da mehr Kriterien gäbe, dass man irgendwie was vorweisen muss. Und ich weiß, es ist total schwierig, da eine Linie zu ziehen. Ich weiß auch, dass zum Beispiel beim Zugspitz 100 Meiler, wo man irgendwie einen 100K-Kategorie-Rennen in den letzten, ich weiß nicht mehr, 12 oder 24 Monaten vorweisen muss, dass sich da viele geärgert haben, dass sie nochmal beim Innsbruck Alpine kurz vorher einen Ultra laufen mussten. Und dass es deswegen da dann auch nicht so super zu Zufriedenheit geführt hat. Aber ich finde grundsätzlich ist es auch ein schwieriges Thema, dass sich echt jeder, und wenn man noch so weit entfernt ist von Trailrunning oder einer Erfahrung am Berg, zu jedem Trail-Event anmelden kann.
Ja und nein, weil ich finde schon auch, dass es so ein bisschen, dass man schon auch davon ausgehen kann, dass jeder und jede so ein bisschen weiß.
Aber es gibt so oft den Moment, dass sich jemand überschätzt oder, also weißt du, was ich meine? Klar, es ist Selbstverantwortung, aber es ist schon auch die, für den Veranstalter ist es ja am Ende schlechte Presse, wenn jemand verunglückt. Und das wünscht er sich auch grundsätzlich, egal ob es schlechte Presse hin oder her, überhaupt nicht für seine Athleten, dass da jemand, keine Ahnung, sich vertritt, verunglückt, völlig überansprucht ist, nicht mehr weiterlaufen kann. Und manchmal denke ich mir, vielleicht müsste man das dann schon noch ein bisschen mehr regulieren, dass man irgendwie eine gewisse Anzahl an Voraussetzungen vorher erfüllen muss, auch wenn das schwer ist, das festzusetzen.
Also ich will nur sagen, also ich bin da schon bei dir. Ich finde schon auch da, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, beim Matterhorn Ultrax ist es richtig und wichtig, dass es diese Bedingungen gibt, weil der eben schon extrem ist. Aber ich finde, es sollte nicht nur beim Veranstalter liegen, sondern, und das finde ich einfach generell, ich frage mich schon manchmal, wenn ich bei Läufen zugucke und so, frage ich mich schon manchmal, warum sucht man sich immer diese krassen Distanzen aus? Weil also ich laufe jetzt wirklich schon sehr, sehr lange und ich würde es mir trotzdem aktuell nicht zutrauen, gewisse Distanzen zu laufen, die in den Wahnsinn, in den 100-Meilen-Bereich gehen und so weiter.
Mhm.
Und ich frage mich da halt schon manchmal, warum muss das denn sein? Und da appelliere ich dann schon auch so ein bisschen an den Menschenverstand und an das Vermögen, sich selbst so ein bisschen einzuschätzen. Und ich glaube schon, dass man da schon oft, klar, manchmal fällt es ein bisschen schwer, weil Trailrunning einfach, ja, dadurch, dass es so facettenreich ist, manchmal vielleicht nicht so einfach ist, sich da einzuschätzen, aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen eigentlich weiß, hey, das ist jetzt gerade ein Bereich, da weiß ich, da fühle ich mich wohl und da kann ich gut laufen und ab einem gewissen Bereich gehe ich schon so ein bisschen in so ein unbekanntes Terrain und gebe mich da wirklich so einer krassen, weiß ich nicht, so einer Herausforderung preis, wo ich vielleicht nicht weiß, kann ich das? Und Deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, da zum einen den Läufer, die Läuferin so ein bisschen in die Verantwortung zu ziehen, aber eben auch das Event an sich zu so ein bisschen in die Herausforderung zu setzen, da Regelungen aufzustellen. Aber ich glaube, beides macht so ein bisschen.
Weißt ja, du? Also klar, die Eigenverantwortung sowieso, aber ja, ich weiß nicht, ich denke einfach manchmal, es müssen gar nicht die unfassbar langen Strecken sein. Es kann auch einfach ein wirklich technisch anspruchsvolles Rennen sein oder einen Downhill da drin sein, der schwierig ist. Und sicher ist Herausforderung das richtige Stichwort. Viele melden sich wahrscheinlich auch mit der Trainingsmotivation an, dann habe ich hier diese Herausforderung und das kennen wir auch. Also man sucht sich schon manchmal ein Rennen, wo man erstmal Respekt vor der Distanz oder vor den Höhenmetern oder der Geschwindigkeit oder was auch immer hat. Aber ich glaube, manchmal verleitet das dann dazu, gerade wenn man irgendwie nicht in den Bergen wohnt, das heißt, man hat eine weite Anreise, es ist dann mit einem Urlaub verbunden und was weiß ich, dann nehme ich lieber erstmal die längere Distanz, weil das klingt ja noch krasser, als die kürzere Distanz. Und da denke ich halt, müsste es vom Veranstalter so sein, anstatt dass ich jetzt XY zu diesem 100er anmelden darf oder zu diesem 80er anmelden darf, muss der erstmal bei uns bei dem Rennen den 20er oder den 30er machen und im nächsten Jahr geht das. Und mir ist bewusst, dass das total schwer umzusetzen ist. Aber das wünsche ich mir manchmal inständig, wenn ich so bei Gesprächen zuhöre und merke, okay, da war jemand total überfordert von der Strecke oder total überfordert von den Bedingungen oder hat sich selber vielleicht gar nicht mal überschätzt, aber in dem Moment die Strecke unterschätzt oder die Berge und die Natur unterschätzt.
Ja, also ich wie gesagt, ich glaube, es ist so, irgendwo dazwischen liegt schon oft dieser Sweet Spot. Und ich glaube, das können nicht nur Events gewährleisten, sondern das muss schon auch jeder einfach so ein bisschen einschätzen können. Ich meine, wenn man sich so ein Event aussucht, wenn man sich den Sport aussucht, wenn man das Gefühl hat, hey, ich habe Bock, sowas zu machen und ich investiere da viel Planung, Zeit, Geld, was auch immer, mich selber, dann muss auch ein bisschen da einfach mit rein, dass man sich halt ein bisschen damit auseinandersetzt. Und deswegen ist es meiner Meinung nach schon auch wichtig, dass man sich dieser wahnsinnigen Prozedur auch ein bisschen damit auseinandersetzt und ja, wie gesagt, auch einfach so ein bisschen sich da vielleicht selber kennenlernt und einschätzen lernt, weil ich glaube schon, dass das wahnsinnig wichtig ist. Und deswegen, ja.
Aber ich glaube, das ist halt so typabhängig. Ich meine, klar, dass wir uns damit auseinandersetzen, klar, dass sich wahrscheinlich jeder mit der Strecke auseinandersetzt oder mit einem Rennen auseinandersetzt, der uns hier zuhört. Weil allein, indem man sich im Trailrunning-Podcast anhört, beschäftigt man sich irgendwie mit dem Thema und macht sich Gedanken. Aber ich glaube einfach, dass es halt, ja, einfach manchmal vielleicht auch ein bisschen überfordernd sein kann, richtig einzuschätzen, wie anspruchsvoll ein Gelände ist. Oder gerade auch so oft, wie wir thematisieren, nur weil auf dem Papier Höhenmeter oder Kilometer draufstehen, wie unterschiedlich das sein kann in jedem Gelände. Dafür ist es schon, ja, ein Sport, der erstmal für alle zugänglich sein soll und das auch in gewisser Art und Weise ist, aber wo ich glaube, gerade bei den Rennen und für die Veranstalter ist es schon schwierig, das zu regulieren, dass es trotzdem noch sicher ist.
Mhm. Ja gut, aber da muss ich trotzdem auf meinen Punkt zurückkommen, weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Corsa als Beispiel nehme, keine Ahnung, dieser Lauf hat mich schon echt herausgefordert und ich wäre da wirklich, selbst wenn ich mich jetzt gut einschätzen kann und schon lange laufe und bla bla bla, trotzdem, ich wäre da einfach dann per se niemals auf eine längere Strecke gegangen, weil ich wusste, die Höhenmeter werden eine wahnsinnige Herausforderung für mich. Es wird super technisch, aber ich weiß zumindest, die Distanz kenne ich. Und deswegen, da denke ich mir dann halt so ein bisschen als Teilnehmer, als Teilnehmerin, hey, da sind so viele Faktoren, die ich nicht einschätzen kann. Und ich kenne mich vielleicht noch nicht so gut aus in den Bergen. Ich weiß noch nicht, was heißt denn genau Höhenmeter oder technisches Terrain oder was auch immer. Das ist ja alles fair enough. Aber dann suche ich mir doch zumindest eine Distanz aus, die sich okay anhört. Also das muss ja dann nicht, und selbst 50 Kilometer können da echt weit sein und sind auch weit, dann würde ich doch sagen, hey, ich kenne mich da noch nicht so gut aus, ich weiß selber noch nicht so richtig, was liegt mir, ich fange doch mal mit den 30k an und wenn das cool läuft, dann weiß ich auch so ein bisschen das Terrain besser einzuschätzen, dann mache ich nächstes Jahr die längere Distanz, die mir aber eigentlich am Herzen liegt. Und das meine ich so ein bisschen, sich selber einschätzen können, ist bei solchen Sportarten halt schon wichtig. Und das verstehe ich halt dann manchmal nicht, warum man da dann nicht sagt, hey, ich gehe zumindest da den sichereren Weg. Weißt du, was ich meine? Also das,
ja,
muss dann möglich sein.
Ja, das verstehe ich voll. Aber ich denke halt eben, Gerade wenn es jemand nicht einschätzen kann, weil er noch nicht so viel Trailrunning gemacht hat, wäre es ja nicht verkehrt, wenn da dann der Veranstalter einfach den Tipp gibt, hey, lauf dieses Jahr doch bei uns die kürzere Strecke und nächstes Jahr die lange.
Ja, also aber das kann, ja, aber schau mal, wenn es jetzt, weiß ich nicht, wie bei einem UTMB oder einem UTMB World Series.
Ja, aber zum Beispiel am Beispiel Corsa, da sind jetzt, weiß ich nicht, bei dir zum Beispiel 50 Leute ja gelaufen. Mhm. Das ist für die viel, viel übersichtlicher, wer da die, oder indem sie vorher nachschauen, und das machen die meisten Veranstalter, ich meine, die geben auch vorher die Listen raus, wer wie viel Index hat. Das heißt, die wissen, wer ist Trail erfahren, wer ist nicht Trail erfahren.
Ja, da wollte ich aber gerade hin. Corsa geht, aber schaut genau jetzt ein UTMB World Series Rennen an, mit was.
Aber da kannst du nicht einfach, ja doch, World Series kann man sich einfach anmelden eben.
Also
ja,
was soll dann ein Veranstalter noch leisten? Sollen die dann wirklich noch durch jedes Profil gehen und sich den Index anschauen und die und so weiter? Also irgendwo, deswegen sage ich ja, Sweet Spot wäre, beide Seiten bringen sich ein bisschen ein. Mhm. Natürlich muss der Veranstalter das schon auch machen. Ich sage jetzt nicht, alles liegt bei den Teilnehmern. Das ist schon klar. Aber ich finde schon, wenn man sich bei sowas anmeldet, sollte man einfach sich ein bisschen klar darüber sein, was das heißt. Und das fehlt mir tatsächlich manchmal noch so ein bisschen bei uns im Sport, aber auch bei anderen Extremsportarten, da wären wir dann so ein bisschen, oder bei diesen Ausdauersportarten oder was auch immer, wo es ein bisschen länger ist und die Herausforderung einfach schon krass ist, da fehlt mir dann schon so ein bisschen der Schritt, wo man dann so ein bisschen sich fragt, hey, was kann ich eigentlich, was traue ich mir zu? Und das liegt beim Teilnehmer.
Ja, das, da gebe ich dir recht. Aber es ist trotzdem, es ist ja so unterschiedlich, was jemand für sich auffasst, was er als Herausforderung noch sieht, was er schon als Gefahr sieht. Ja. Und auch Selbsteinschätzung. Ich meine, es ist so unterschiedlich, jeden Menschen, den du triffst und fragst, jeder, weiß ich nicht, kann das besser gut oder weniger gut, das ist halt einfach total schwierig. Aber um auf dein Beispiel zurückzukommen, zum Beispiel als ich meinen ersten richtigen Trailrun gemacht habe, was damals an der Zugspitze der Marathon war, da bin ich im Rennen, im Wettkampf vorher noch nie eine Marathonstrecke gelaufen. Mein längstes bis dahin waren 20 Kilometer. Ich wusste auch überhaupt nicht, was mich da erwartet. Und klar, an der Zugspitze ist das Terrain sehr laufbar. Das waren da 1600 Höhenmeter oder so. Das heißt, das konnte ich auch gut mit nur flachen Training absolvieren. Und trotzdem, wenn das jetzt 3000 Höhenmeter gewesen wären und viel, viel anspruchsvoller, das hätte ich allein aus der Ausschreibung, glaube ich, nicht verstanden. Weißt du? Und dabei würde ich sagen, ich bin jemand, der sich über alles total viel Gedanken macht, der total genau weiß, wenn er mit was anfängt, sich mit allem genau auseinandersetzt, alles möglichst genau kalkulieren und planen will. Und das ist einfach schwer. Ja, es ist einfach grundsätzlich schwer, gerade wenn ich aus der Stadt komme, wenn ich nicht in den Bergen lebe, wenn ich nicht schon unheimlich viele Trailruns gemacht habe, wenn ich das erste Mal mit Trailrunning in Berührung komme. Das Einzige, was ich kenne, sind irgendwie Fotos und Videos, wo alles einfach traumhaft schön und leicht aussieht. Da finde ich es schon schwer, sich selber einzuschätzen oder auch einzufordern, dass man sich selber komplett richtig einschätzt.
Aber ich sag ja, deswegen der Sweet Spot. Ich sag ja nicht, dass ein Teilnehmer im Vorhinein alles kennen und wissen muss. Ich sage aber schon, wenn man sich sowas aussucht, und das ist eine bewusste Entscheidung von jeder Person, sollte man zumindest so ein bisschen wissen, und das, da haben wir ja schon auch oft drüber gesprochen, Trailrunning kann schon, also nicht jedes Event, aber kann in alpinen Gegenden oder anspruchsvollen Bergpassagen stattfinden. Und wenn man sich so ein Rennen aussucht, dann steht da schon meistens auf der Website irgendwo ausgeschrieben, hey, das hier ist schwierig oder es wird anspruchsvoll oder Achtung oder es ist irgendwie schon, man sollte bergaffin sein. Und das reicht doch schon so ein bisschen, um zumindest einen Prozess anzustoßen. Hey, bin ich bergaffin? Was heißt denn bergaffin überhaupt? War ich schon mal in den Bergen? Weiß ich, was ein Trail ist? Oder keine Ahnung, wie auch immer. Und wenn das nicht so ist, dann kann man ja zumindest vielleicht mal damit anfangen, sich ein weniger technisches Event auszusuchen oder eben die Distanz zu verringern, um erstmal reinzukommen. Und ich finde, das sollte möglich sein. Also da kann nicht der Eventveranstalter immer noch mehr und noch mehr und noch mehr beschreiben, weil irgendwo ist halt auch also klar, es reicht noch nicht. Ich finde auch, es sollte ein paar mehr Regelungen geben, die auf Eventseite liegen. Gerade bei den UTMB World Series Rennen muss ich wirklich sagen, hier und da gibt es das einfach nicht, weil da will man schon die Masse anlocken. Aber es muss schon auch beim Teilnehmer selber liegen, das muss einfach drin sein. Das muss, wenn man sich bei so einem Event schon auch da sein, dass man sich zumindest so ein bisschen fragt, kann ich das? Und wenn die Antwort ja ist, was super cool ist, bitte versteht mich nicht falsch, ich glaube schon, dass das super cool ist, wenn man da diese Neugierde und die Offenheit für unseren Sport hat, aber trotzdem muss ganz kurz dieser Prozess stattfinden. was genau suche ich jetzt und was genau kann ich? Und da sollte man schon auch ehrlich mit sich selber sein. Und ich habe das schon ab und zu, dass ich auch jetzt letztens einen Kumpel von mir, der ist fast noch nie wirklich Trails gelaufen und läuft jetzt auf einmal halt bei so einem 80-Kilometer-Event mit und hat und nimmt es so ein bisschen auf die leichte Schulter und so, wo ich auch gesagt habe, boah, also nimm's halt.
Aber genau das Beispiel meine ich.
Ja.
Genau da meine ich eben, also ich will ja gar nicht sagen, dass es nur die Verantwortung vom Veranstalter ist, aber genau da, wenn jetzt an dem Beispiel wir sagen, er selber schätzt ein, dass er das kann, da finde ich, wäre es schon okay, zumindest bei einigen Rennen, die wirklich technisch schwierig sind, wenn da ein Veranstalter das limitieren würde und sagen würde, ja du, wir haben das uns angeschaut, aber lauf lieber bei uns erstmal den 40er, du hast irgendwie noch keine Erfahrung in dieser Streckenlänge. Und klar, das fordert die Veranstalter nochmal in noch mehr Arbeit, aber auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die zahlen 400 Euro für Startplätze und weiß ich nicht, ich glaube schon, dass die Veranstalter sich so oder so anschauen, wer startet, wie kommt das hin?
Das glaube ich ja nicht. Also je nach Größe des Events kann ich mir das nicht vorstellen, das haut nicht hin, also wer soll das machen? Also weiß ich nicht, wenn die Anmeldungszahlen über die Tausender weit hinausgehen, wer sollte da die Zeit haben?
Naja, aber erstmal ist es ja schon automatisch generiert, alle, die schon mal ein Trailrennen gelaufen sind, haben direkt einen Index. Das heißt, dann sind schon mal rausgefiltert 100 oder 200, die es noch nicht haben, weißt du? Und es ist ja nicht eine Person, die hinterm Veranstalter sitzt, sondern es ist meistens auch ein OK-Team.
Also ich finde es eine richtig coole Diskussion. Ich mag es vor allem, dass wir zweimal so ein bisschen auf anderen Positionen sind. Das finde ich eine sehr schöne, oder was heißt anders, so ein bisschen anders verteilt. Ich sage nur, mein Appell ist einfach, und das ist im Grunde, finde ich, kein schlechter Appell, wenn man sich mit so einer Sportart wie dem Trailrunning auseinandersetzt und da aktiv teilnehmen möchte und Teil sein möchte und dementsprechend die Welt der Berge betritt, was ja super schön ist, sollte man einfach, oder nicht zwingend, aber meistens, sollte man aber einfach schon damit anfangen, nicht nur ins Training zu investieren und Zeit zu investieren, sondern auch so ein bisschen in die Planung mit sich selber gehen. Und ich glaube, das ist schon was man schon auch mal betonen darf und in dem Zusammenhang nochmal sagen darf, dass Trailrunning nicht nur in den langen Distanzen stattfindet, also sprich ab Marathondistanz und aufgehend oder hochgehend oder wie auch immer man das sagt, sondern das darf auch mal ein 10er und 15er und 20er sein. Und das ist ja eh das Coole bei vielen Events, dass das ja möglich ist. Diese Distanzen sind ja da. Die werden ja immer mehr angeboten. Es gibt ja diese Vielfalt. Und deswegen ist es ja so schön, weil man sich ausprobieren kann. Und mit ausprobieren meine ich nicht dann dieses, ach ja, so wie mein Kumpel jetzt, dann mache ich halt mal die 80. Weil es ist ja schön, wenn er sich da ausprobiert, aber er nimmt es halt, was ich mit leichte Schulter meint. Er findet es ein bisschen fast schon lustig. Und da muss ich sagen, finde ich halt dann schade, auch für den Veranstalter wiederum, weil der hat dann, wie du vorhin gesagt hast, am Ende
nach
des Tages vielleicht sogar genau das Problem.
Zumindest nach außen, ja.
Dass halt jemand wie er dann da irgendwo vielleicht stehen bleiben muss oder was auch immer. Und deswegen sage ich, es wäre der Sweet Spot, beide Seiten investieren ein bisschen mehr, weil dann passiert weniger und so weiter. Das meinte ich nur.
Ja, das stimmt ja auch. Und das Nächste, wenn er sich dann zum Beispiel mehr Zeit lassen würde und dann aus einem Cut-Off rausfällt, was man auch ganz viel hört, dass sich halt Leute aufregen, sie haben so viel Geld für ihren Startplatz beim 100er oder so bezahlt und dann ist das Rennen durch einen Cut-Off vorbei. Und da wiederum verstehe ich den Veranstalter total, weil irgendwie muss man es auch nach hinten hin regulieren.
Ja,
das
stimmt.
Ist dann total ärgerlich für das gezahlte Startgeld, aber vielleicht habe ich mich dann in dem Moment überschätzt. Ja, es ist eine schwierige Diskussion und man kann das auch sicher nicht, also man muss das auch nicht für alle Rennen einführen, sollte man auch gar nicht. Aber gerade wenn halt Rennen wirklich technisch anspruchsvoll sind, ja, weiß ich einfach nicht, ob sich jeder richtig da in dem Moment einschätzen kann. Vor allem, wenn man diese Region oder das Gelände dort vor Ort einfach nicht kennt.
Ja.
Aber ja, um zurückzukommen auf die Frage. Wir zählen uns also nicht zu Extremsportlerinnen, verstehen aber schon, dass man Trailrunning zum Teil in die Kategorie stecken kann, ganz wie man sich das auslegt.
Ich meine jetzt gerade bei diesem Gespräch war ja schon dann hier und da, dass dann die Tendenz schon dahin ging, so es kann extrem werden.
Ja.
Und es muss dafür nicht alpin sein. Deswegen auf jeden Fall coole Frage. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir die Frage so schön fanden, weil sie hat genau das geschafft, was wir im Vorhinein dann gesagt haben. Sie lädt zum Ausholen ein, zum Diskurs. Ja. Ja.
Genau.
Ja.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen noch ankündigen, dass wir uns 2 Wochen in die Sommerpause verabschieden. Also, dass man jetzt 2 Wochen ohne uns auskommen muss donnerstags.
Ich finde
es wichtig,
dass du
trotzdem laufen gehen.
Sagst.
stimmt. Sagen wir Saisonpause, aber dann Saisonpause. Ist es definitionsschwierig, weil deine Saison ist zum Beispiel noch nicht vorbei.
Herbstpause.
Herbstpause, okay. Spätsommerpause, nein, es ist schon Herbst, du hast schon recht, es ist eine Herbstpause.
Herbstpause, ja. Das wird jetzt bestimmt einige ein bisschen treffen, aber ja, wir dachten uns so, mal eine kurze Pause tut uns mal ganz gut, damit wir möglichst frisch wieder in die nächste Staffel, kann man das so sagen, Höhenmeter und Kilometer starten können.
Ich weiß auch, wir brauchen unbedingt ein neues Cover, da bist du schon länger dran. Ich muss da mal mit auf den Zug aufspringen. Ich hoffe, das klappt zumindest, wenn wir dann 2 Wochen später das erste Mal wieder neu erscheinen. Vielleicht haben wir dann sogar ein neues Cover. Und sonst bleibt natürlich alles beim Alten. Wir wissen ja, wie das ist mit vielen neuen Sachen.
Ja, nee. Na gut, man muss jetzt aber auch mal fairerweise sagen, ich habe da jetzt auch nicht mehr so viel mich eingesetzt für das Cover. Aber das wäre schon mal an der Zeit, das finde ich auch. Mal gucken, was euch dann in 2 Wochen erwartet.
Wie wir euch da angrinsen aus eurem Anbieter eurer Wahl.
Ja. Kurze Haare, wer weiß. Alles möglich. Ja,
mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich wünsche dir ganz erholsame Trainings- und Arbeitstage in München. Und ja, freue mich, wenn wir uns wieder hören. Und wir hören uns ja sowieso, aber auch mit allen Hörerinnen und Hörern wiederhören, so wollte ich es sagen.
Auf jeden Fall, weil das habe ich ja in der letzten Folge versprochen, ich werde auf jeden Fall ein Bild teilen von meinem Hochzeitsoutfit.
Viel Spaß bei der Hochzeit.
Dankeschön, weil ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber jetzt, wo dieser Janker als das fehlende Puzzlestück noch da ist, jetzt habe ich richtig Lust, weil kennst du das, wenn man ein Outfit komplementiert hat, vollendet hat, dann ist auf einmal diese Lust darauf sehr groß. Und deswegen, ich verspreche, ein Foto einzureichen.
Das klingt gut. Ja, wir werden es posten auf unserem Instagram-Kanal. Da seht ihr mal, wie schwer ich das hier Woche um Woche habe.
Ja, man muss wirklich sagen, die Ida kommt jede Woche. So, schickst du mir bitte Fotos. Ja.
Gar nicht, ich schreibe das viel netter.
Ja, es ist wirklich immer sehr geduldig, bist du da mit mir. Das stimmt. Ja. Naja, Ida, ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Auch noch 100% Gesundheit natürlich, dass du jetzt wieder schön einsteigen kannst ins Laufen und so schön Freude daran hast. Und dass die Kopfhörer bald kommen natürlich. Und aber wie du richtig gesagt hast, wir hören uns eh.
Stimmt. Und ich habe dann viel zu berichten. Ich werde in Mexiko sein in den Wochen, in Italien.
Ich habe jetzt nicht gewusst, was davon ich anteasern darf, deswegen habe ich gar nichts dazu gesagt. Aber ja, Tina ist viel unterwegs auf jeden Fall. Ja.
Ja. Aber das heißt auch immer, es gibt viel zu erzählen. Also in diesem Sinne, bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen, ihr Lieben. Tschüss.